Guten Morgen zusammen. Mega schön, mit euch Zeit zu verbringen. Ich genieße das immer, einfach so Zeit mit der Church Family zu haben. Eben zum Beispiel so das Männerweekend, wo du einfach kannst sein, wie du bist. Oder ein Herbstcamp. Du hast Family, du hast Essen, du hast Wein, du hast Natur, du bist im Himmel, oder? Genau, oder irgendeine Konferenz oder so. Every Sunday. Church Family, wo du miteinander Zeit kannst verbringen. Und dann kommst du heim und dann merkst du manchmal, irgendetwas stimmt irgendwie nicht. Das Leben läuft nicht immer so geradlinig. Und eine innere Stimme sagt dir, da muss es doch auch noch mehr geben. Als einfach Events und so gesalbte Worte. Und ich möchte heute mit euch darüber reden, was es bedeutet, Kirche zu sein. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Scattered Servants. Und das redet eigentlich darüber, vom Traum, den Gott hat, außerhalb von seiner Church, also außerhalb der Kirchengebäude. Oder wir haben dort so unseren Traum. Und es lohnt sich, das mal durchzulesen, was wir uns wünschen, was in unserer Mitte passiert. Aber Gott hat auch einen Traum. Und er wünscht sich das auch, aber er wünscht sich auch, dass das außerhalb der Kirchenmauern passiert. Dort, wo du schaffst, dort, wo du in die Schule gehst, dort, wo du lebst. Die Apostelgeschichte erzählt eine Geschichte von einer Kirche, die ganze Nationen auf den Kopf gestellt hat. Und das Buch heisst darum auch auf Englisch Book of Acts, nicht Book of Thoughts, also das Buch der Handlungen und nicht das Buch der Gedanken und der Diskussionen. Die Kirche von Jesus ist kein Event und auch keine Institution, sondern es ist eine Bewegung, die Leben in Städte und Dörfer bringt und die erneuert, was zerbrochen ist. In Matthäus 9, Vers 35 bis 37 steht, dass Jesus unterwegs war und geheilt und predigt hat. Da steht, Jesus zog durch Dörfer und Städte. Er sprach in Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft. Wohin er auch kam, heilte er alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafherde ohne Hirte. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet. Das ist der Auftrag der Kirche. Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Jesus will also nicht einfach, dass wir uns treffen und ihn anbeten. Das will er auch. Er liebt es, Zeit mit uns zu verbringen. Er liebt das. Jesus hat uns aber auch ganz klar den Auftrag gegeben, dass wir die gute Nachricht und Heilung zu den Menschen in unseren Städten und Dörfern sollen bringen. Und ich finde, über das sollten wir mehr reden. Mir würde es wundern, eure Geschichten zu hören, was ihr mit Gott erlebt habt. Oder wenn wir einen Christ treffen, sollten wir viel weniger fragen, zuerst, wie geht es dir, sondern was hast du mit Gott erlebt? Wenn wir das hören, dann ermutigt uns das, zum selber solche Schritte zu gehen. Oder wir könnten fragen, was ist dein Reproduktionsfaktor? Das Unwort vom Jahr 2020. Also der Reproduktionsfaktor sagt dir darüber aus, was wie viele Leute eine Corona-Kranke im Durchschnitt anstecken. Wenn der bei Null ist, dann bedeutet das, er hat Corona und die Krankheit hört in dem Sinn auf. Wenn es eins ist, heisst es, er steckt eine andere Person an. Und wenn es mehr als eins ist, dann heisst es, die Pandemie wird grösser und es werden immer mehr Leute angesteckt. Und das probieren wir ja dringend zu beeinflussen. Oder? Also wenn jemand das hat, dann sagt man, hey, du musst in Isolation gehen. Das heisst, er schließt sich ein, im Räumchen, tut Kontakt mit anderen Menschen, möglichst klein halten, damit eben der Reproduktionsfaktor runtergeht. Und wenn du es hast und du gehst in einen Club, dann hast du vielleicht ein paar Treffer mehr, als wenn du in Isolation bist. Und man könnte auch fragen, was ist der Reproduktionsfaktor der Kirche? Im Nahen Osten, Dort ist zum Beispiel das Ziel, dass der Reproduktionsfaktor möglichst bei null ist. Bea und ich sind in Jordanien, da haben wir gehört, dort ist es so, dass wenn du konvertierst vom Islam zum Christentum, dann verlierst du zum Beispiel das Recht, deine Kinder zu erziehen. Und du musst aus deiner Familie raus und du wirst eigentlich isoliert, oder, damit dein Reproduktionsfaktor möglichst klein ist. Bei uns im Westen, sagen wir so, Reproduktionsfaktor von einem Christ von 1, das ist okay. Das heisst, du darfst deinen Glauben weitergeben an deine Kinder. Killen, die dürfen sich treffen, die dürfen zusammen sein, aber sie sollten eigentlich nicht wachsen. Missionieren, das geht gar nicht. Wir sind ja ein Toleranzland und Toleranz heisst bei uns eigentlich, lass mich mit deiner Meinung in Ruhe, ausser es ist die gleiche, wie ich habe. Aber was würde passieren, wenn wir jetzt als Christen so einen Reproduktionsfaktor von 2 hätten? Das heisst, ich könnte jetzt das, was ich von Gott bekommen habe, so überzeugend mit 2 weiteren Menschen in meinem Leben teilen. Nur 2. Und zwar so, dass sie so berührt sind davon, dass sie das auch wieder machen. Ich möchte euch das zeigen am Beispiel von der Reiskornparabel. Das ist ein kurzes Video.
Wir irdischen Winzlinge können Zahlen kreieren, die hinter dem Komma nicht enden, aber auch riesengroße Zahlen. Und das geht ganz einfach. Da gibt es eine uralte Legende von Sissa ibn Dahir, dem Erfinder des Schachspiels. Der hat sich von seinem Fürsten zur Belohnung seiner Dienste Reiskörner erbeten. Der Maharaja möge bitteschön auf das erste Feld einen Reiskorn werfen und dann bei jedem weiteren Feld verdoppeln. Am Anfang hat der Maharaja noch gelacht, aber dann hat sich herausgestellt, am Ende wären es 18.446.744.073.709.551.615 Körner. Eine Pyramide von 5 Kilometer Höhe oder anders gesagt 40.000 Cheops-Pyramiden.
Also 40.000 Cheops-Pyramiden aus Reis. Oder man könnte auch sagen, die ganze Schweiz, die Fläche von der Schweiz, unter einer Reisschicht mit 8,5 Meter Höhe. Ich möchte damit kurz etwas illustrieren. Und Bea kommt mir da schnell helfen. Gut. Oh, laut. 7 Milliarden, 820 Millionen, 882.800 Menschen gibt es auf dieser Welt. Das war gestern Nachmittag um 3 Uhr, mittlerweile sind es schon wieder viel mehr. Gut. Zum Vergleich dazu, wenn wir das Reiskornspiel würden machen, so wie vom Schachbrett, 64 Mal, Zahl 18 Trillionen, 446 Billiarden, 744 Billionen, 73 Milliarden, 709 Millionen, 551.000, 615. Menschen würden wir damit erreichen nach 64 Durchgängen. Und wir sehen, wir hätten weit über das Ziel ausgeschossen. Das wäre völlig übertrieben, weil es gibt gar nicht genug Menschen für das. Genau, also das wäre übertrieben, das machen wir nicht, oder? Aber wenn wir das so ein bisschen in die Richtung gehen wollen, dann ist die Frage, was haben wir denn zum Teilen? Was haben wir, wo wir können weitergeben können, was so begeisternd ist? Vielleicht wäre es auch viel einfacher, ich würde einfach 2 Leute zahlen, dass sie anfangen zu glauben. Gebt ihnen genug Geld und sagt denen, bitte noch 2 andere auch dazu bringen. Das wäre am einfachsten und ich würde so bekommen, was ich will. Aber eben, wenn Missionieren so unbeliebt ist, wieso sollten wir es denn machen? Was macht denn Missionieren so bedrohlich? Das ist etwas, was ich von euch wissen möchte. Darum nehmt mal euch ein Smartphone vor, wenn ihr eins dabei habt. Und scannt den QR-Code einscannen. Und dann machen wir so eine Minute, sammeln wir Stichwort, wieso ist Missionieren bedrohlich? Und einfach anfangen zu tippen, dann, was ihr denkt, was Missionieren bedrohlich macht. Gut, dann kann man die Webseite einblenden. Verlangt da Sachen von Multimedia, was das System eigentlich nicht gedacht werden für. Also wir haben da Angst vor Vorurteilen, Angst vor Neuem, Meinungsfreiheit, Menschenfurcht, Toleranzbedürfnis, Verlust von Freunden, raus aus der Komfortzone und so weiter. Also wir sehen ganz einen Haufen Gründe, wieso das Missionieren bedrohlich ist. Also Missionieren ist bedrohlich, es ist für uns bedrohlich und es ist auch bedrohlich für Menschen um uns herum, die mit uns zu tun haben, die mit dem in Kontakt kämen, wenn wir das machen würden. Aber Jesus sagt, wir sollen das machen. Jetzt haben wir den Salat. Es war gerade noch so schön, oder? Als Christen zusammenkommen, zusammen worshipen, Zeit genießen, Camps machen und so weiter. Und jetzt sollen wir es plötzlich unbeliebt machen. Also ehrlich gesagt, nicht mal ich als Christ habe es gern, wenn mich Christen auf der Straße anquatschen. Also wieso sollte ich das denn attraktiv sein für unsere Nachbarn? Missionieren ist eigentlich total negativ belastet, vielleicht wegen der Geschichte der Kirche, vielleicht wegen der Rolle, die Kirche im Zweiten Weltkrieg gespielt hat oder in der Kolonialzeit oder wo das Christentum zur römischen Staatsreligion eine Antwort ist. Oder einfach wegen dem letzten Mal, wo du von irgendjemandem Komischem auf der Straße belästigt worden bist. Und doch ist zum Beispiel eine Mutter Teresa über alle religiösen Grenzen hin beliebt. Sie ist bekannt dafür, Armen zu helfen. Genau. Und zu helfen, sagen wir so, das Helfen, das ist okay, das ist akzeptiert. Aber helfen geht eigentlich auch, ohne dass du Christ bist. Also haben wir nicht das Monopol drauf. Viele Menschen leiden unter einem Mangel, zum Beispiel an Nahrung, an Medizin, an Wasser, an Geborgenheit und Schutz. Sie haben seelische Verletzungen, vielleicht ist ihre Integrität durch Missbrauch beschädigt worden oder durch zerbrochene Beziehungen, körperliche Beschädigungen und so weiter. Und die Welt hat aber eigentlich für all das Mittel und Therapien. Sie sind manchmal erfolgreicher und manchmal weniger. Aber es gibt auch Verletzungen von der Seele und die kann nur Gott heilen. Wir sind oft ängstlich oder wir sind verfolgt und wissen nicht, dass wir bei Gott Geborgenheit finden können. Wir sind ruhelos und gestresst und wissen nicht, dass es bei Gott einen Frieden gibt, der verhebt. Oder wir haben Schuldgefühl über Sachen, über schlechte Entscheidungen, die wir getroffen haben oder über Sachen, die uns immer weiter verfolgen. Und wir wissen nicht, dass wir bei Gott eine Vergebung bekommen können, die endgültig ist. Wir haben vielleicht Selbstzweifel und wissen nicht, dass es einen Gott gibt, der uns mit dieser Agape-Liebe, also mit dieser göttlichen Liebe, die bedingungslos ist, eigentlich liebt. Oder wir sind bitter, wir sind zornig auf andere Menschen. Und wir wissen nicht, dass Gott uns mit dieser Filialiebe beschenken könnte, mit dieser Liebe, dass wir andere Menschen wieder so annehmen können, wie sie sind und vergeben. Wir sind krank und wir wissen nicht, dass es einen Gott gibt, der Nähe, Trost und auch Heilung für uns parat hat. Aber das geht nur mit dem Heiligen Geist. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Es gibt so ein Mode-Fashion-Label, das heisst Love Your Neighbor, und die tun ihre Gewinne wieder für Obdachlose einsetzen. Und eigentlich ist so ein Team von ihnen ist unterwegs in einer Stadt Und sie haben dort Obdachlose gesehen und getroffen. Und bei einem hat jemand vom Team das Gefühl gehabt, wir sollten dem jetzt wirklich mega Kleider schenken und ihm helfen, wieder auf die Beine zu kommen, Essen geben und so weiter. Und das hat den Mann so berührt, dass schlussendlich nach einer Zeit er zu seinem Vater gegangen ist und die Beziehung wiederhergestellt hat zu seinem Vater. Eine unglaubliche Geschichte, eigentlich so aus der völligen Zerbrochenheit heraus, ist er nachher der, der hingeht und die Beziehung wiederherstellt. Und ich frage mich, darf ich mich dann einfach ins Leben von einem anderen Menschen einmischen? Manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, hast du vielleicht so einen Gedanken, dem Mensch könnte ich jetzt helfen oder dem könnte ich jetzt etwas Gutes tun. Und wenn ich es nicht mache, dann werde ich nie herausfinden, was vielleicht für eine Geschichte mitgeschrieben worden wäre. Oder du denkst, hey, ich habe eigentlich gar keine Beziehung zu Gott. Wie kann ich so etwas erleben? Wenn du jetzt da bist, dann kennst du wahrscheinlich ein, zwei Christen. Und dann tu dich die mal herausfordern zu irgendeinem Thema und sag, hey, bete mal für mich zu diesem Thema und schau, was passiert. Und wenn etwas passiert, dann kann es sein, dass der Christ selber ein bisschen überbordet, oder? Dass er seine Freude, die dann kommt, weil er selber überrascht worden ist von Gott, dass jetzt tatsächlich etwas passiert ist. Und er will dir vielleicht einen Haufen erzählen, aber ich sage dir, nimm das Erlebnis, das du gehabt hast, lass dir das nicht wegnehmen. Das ist ein Erlebnis, das du hast mit Gott und du darfst selber herausfinden, was das für eine Bedeutung hat für dein Leben. Und wenn du der Christ bist, der das erlebt hat, was machst du denn? Draufhauen, oder? Also, vielleicht kriegst du ihn ja um. Nein, natürlich nicht. Gib dem Mensch wieder Raum. Lass zu und nimm seine Fragen ernst. Vielleicht sind sie für dich wichtiger als für ihn. Und das zeigt, dass er dir wichtig ist, dass es dir um ihn geht und nicht um die Experience, die du jetzt vielleicht gemacht hast. Bea, die trifft sich regelmäßig am Donnerstagmorgen mit einer Arbeitskollegin in der Spitalkapelle und sie beten für persönliche Anliegen, für das Spital, Sachen von ihrer Abteilung und so. Und einmal, an einem von diesen Donnerstagen ist eher so, haben sie so für eine andere Arbeitskollegin gebetet, die einfach so wie in einer Krise drin war. Und Bea hat so den Gedanken gehabt, bring ihr einen Cappuccino. Also ist jetzt nichts Spektakuläres, oder? Und dann ist die eine Beterin schwang auf und Bea ist für alle Cappuccino holen, damit es nicht so auffällig ist, du kriegst jetzt einen Cappuccino. Und ist dann raufgekommen und als sie ins Büro reinkommt, sagt ihre Kollegin gerade zu ihr, hey, komm, das kommt schon wieder gut. Und dann sagt Bea, hey, hallo zusammen, ich habe da noch Cappuccino, schau da für dich Cappuccino. Und dann schaut sie einfach so mit so grossen Augen an und sagt, was, für mich ein Cappuccino? Und fängt fast an zu brüllen. Und irgendwie ist in dem Moment etwas passiert, irgendwie hat das etwas ausgelöst, wo du eigentlich so nicht würdest erwarten, nur weil du jemandem einen Cappuccino bringst. Es war so ein holy moment gewesen. Und die Geschichte ist noch nicht fertig, wir wissen nicht, was dort noch kommt. Und ist sie jetzt Christ? Nein, sie ist Moslem. Vielleicht ist das eine verpasste Chance, Bea hat vielleicht diesen Moment gerade ausnutzen. Gerade das Evangelium. Ich glaube nicht, dass es eine verpasste Chance ist. Ich glaube einfach, die Frau ist jetzt ist Gott begegnet durch eine Kleinigkeit im Alltag. Und wir dürfen nicht unterschätzen, was Gott für Geschichten schreibt mit solchen Kleinigkeiten. Missionieren ist bedrohlich, haben wir gesagt. Missionieren ist dann bedrohlich, wenn ich etwas mache, weil ich vom anderen etwas will. Also es geht nicht darum, etwas zu machen, damit ich etwas überkomme, sondern es geht darum, etwas weiterzuschenken, was ich bekommen habe, jemandem, was nötig hat. Gottes Liebe ist verschenkend und diese Art von Missionieren, die ist nicht bedrohlich. Es gibt Menschen, die sind so wahrnehmend, die merken, wie es jemand anderem geht und was er für Bedürfnisse hat und so. Und ein Christ, der sollte doch irgendwie so einfühlsam sein. Und ich frage wieder, haben Christen ein Monopol auf Empathie? Nein, haben sie nicht. Ich habe so einen Strengthfinder-Test gemacht, so einen Stärketest, und bei meinem Profil ist rausgekommen Strategie, Höchstleistung, Maximierer, das ist so eine Art nettes Wort für Perfektionismus, und Wert. Also das ist nicht unbedingt eine Job-Description für einen einfühlsamen Menschenfreund. Und ich merke oft, wie Arbeitskollegen von mir viel schneller merken oder viel besser spüren, wie es jemandem geht oder was andere für Bedürfnisse haben. Grundsätzlich kann jeder einfühlsam sein, unabhängig davon, ob er Christ ist oder nicht. Ich weiss aber, dass ich einen Gott habe, der für meine Bedürfnisse sorgt. Ich kann auch krank werden, ich kann meinen Job verlieren, ich kann Corona bekommen und ich bin vor all dem nicht, ich habe da keinen garantierten Schutz. Aber ich habe einen inneren Frieden und kann darum trotz irgendwelchen Umständen das, was ich habe, mit anderen Menschen teilen. Ich bin beschenkt und ich habe etwas zu verschenken. Ein Freund von mir hat mir mal etwas gesagt, wo ich irgendwie gefunden habe, das ist noch krass, aber macht irgendwie auch noch Sinn. Und das ist so, das hat er auch in einem Buch gelesen. Drei Sachen, die ich wissen muss über mein Leben. Die erste Sache ist, ich bin nicht so wichtig. Also wenn ich jetzt aussen anstehe, wir fliegen mit einer Drohne 10 Kilometer über dem Boden, man sieht mich nicht einmal mehr. Und wenn ich jetzt heute sterbe und wir morgen die gleiche Aufnahme machen, dann sieht man keinen Unterschied. Also für diese Welt hier bin ich eigentlich nicht so wichtig. Der zweite Punkt ist, ich muss sterben. Mein Leben ist kurz und es ist begrenzt. Ich merke das, wenn ich in jeden Tag, oder ich schaue nicht jeden Tag in den Spiegel, aber manchmal sehen wir das meine Frisur an. Wenn ich in den Spiegel schaue, merke ich, oder, dass ich sterben muss, oder wenn ich irgendetwas auf den Knien muss schaffen und dann muss aufstehen, ich bin jetzt auch schon in diesem Alter, dann merke ich, es geht zu Ende. Das Leben ist wertvoll, weil es ist begrenzt. Und ich kann nichts mitnehmen. Vielleicht ist es morgen schon vorbei. Und die Frage ist, was ist mir denn, und wenn ich den Gedanken habe, was ist mir denn noch wichtig? Und dann kommt der dritte Punkt, ich bin geliebt. Trotz all meiner falschen Entscheidungen und Schwächen darf ich wissen, ich habe einen Vater, der mich liebt. Und der mich als Teil von seiner Familie zählt. Ich kann nicht verloren gehen und er sorgt für mich, egal was passiert, das macht den Unterschied. Und das ist etwas, was wir zu verschenken haben. Das braucht keine Manipulation. Die anderen sind frei, mit dem, was wir ihnen geben wollen, zu machen, was sie wollen. Viele Leute sind kritisch, wenn wir mit solchen Sachen kommen. Und das ist auch gut so, weil es geht um unser Innerstes, es geht um viel. Und das sollen sie auch kritisch sein. Oder wenn du dir an einer Schärpe irgendwie den Oberschenkel aufschneidest, dann ist es wichtig, dass du das versorgst. Du musst die Wunde waschen, du musst sie desinfizieren, du musst sie vielleicht nähen, du musst sie verbinden. Du kannst nicht einfach die Fassen drüber anlegen und so tun, als wäre nichts passiert. Weil sonst sich entzünden, es fängt an zu faulen, es fängt an zu stinken und der ganze Körper wird in Mitleidenschaft gezogen. Und genau das Gleiche gilt auch mit Verletzungen von unserer Seele. Wenn wir uns nicht darum kümmern, wenn wir sie verstecken, wenn wir sie zudecken und so tun, als wären sie nicht da, dann werden sich die Verletzungen genauso entzünden, sie werden genauso verstinken und die ganze Seele wird in Mitleidenschaft gezogen und sie kann sogar sterben. Und der Körper mit einer toten Seele, was nützt das noch? Und wenn du merkst, dass das bei dir der Fall ist, dann akzeptiert das nicht. Wenn deine Seele leidet durch Verletzungen, die du erlebt hast, durch Beziehungen, die zerbrochen sind, durch Enttäuschungen. Oder wenn du nichts mehr spürst, wenn du nichts mehr spürst in deiner Ehe, wenn du merkst, du hast keine Freude mehr, irgendwie es passiert nichts mehr, du hast das Gefühl, es fühlt sich alles tot an, dann sage ich dir, Gott kann deine Seele wiederherstellen. Solange du schnaufst, gibt es Hoffnung. Sei vorsichtig, dass du deine Seele anhebst, aber kümmere dich darum. Du kannst Frieden und Freude wieder erleben. In Jesaja 54 steht: vergrößere dein Zelt. Spann die Zeltdecken weit aus. Spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Was zerbrochen ist, macht Gott wieder neu. Habe keine Angst, du wirst nicht mehr erniedrigt werden. Niemand darf dich je wieder beschämen. Du wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend gedemütigt hat und nicht mehr an die schweren Zeit, an die schwere Zeit zurückdenken, in der du als Witwe alleine dastehst. Denn der Herr, der dich erschaffen hat, ist dein Ehemann. Er heißt der Herr, der allmächtige Gott. Er ist der heilige Gott Israels, dein Erlöser und der Gott der ganzen Welt. Weißt du, wenn du an deinen Ort gehst, wo du ungestört bist mit deinem Gott, wenn du dich zurückziehst und du begegnest am Schöpfer von dieser Welt und vom Universum, du begegnest dem Gott, der über alle Völker regiert und der Machthaber einsetzt und wieder absetzt, der Gott, der einst die Welt gerecht wird richten, dann machst du dein Maul auf und sagst, hallo Daddy, ich liebe dich und du liebst mich. Bei dir bin ich sicher. Das ist doch krass, oder? Ich möchte jetzt euch einen Moment Zeit geben. Ich sage dem Ministry Time, es geht nicht darum, dass du jetzt dienst, sondern es geht darum, dass dir dient wird. Es gibt verschiedene Arten, um füreinander beten. In einer Gruppe, wo du dich regelmäßig triffst, da kennen alle eure Geschichten voneinander, die wissen genau Bescheid. Aber Gott ist nicht daran gebunden, er kennt dich ganz genau. Du kannst jetzt, wenn du mit anderen Leuten zusammengekommen bist, können dir zusammen beten, oder wenn du allein da bist, kannst du einfach jetzt vor zu deinem Schöpfer kommen, zu deinem himmlischen Daddy gehen und dir die Zeit nehmen. In welcher Not, wo du merkst von deiner Seele, brauchst du eine Begegnung mit Gott. Wenn du in einer Gruppe seid, du musst nicht die ganze Geschichte erzählen, Gott weiss Bescheid. Du kannst einfach sagen, das Knie, meine Ehe, der Nachbar, Gott weiss Bescheid, das ist okay. Und es geht auch nicht darum, dass du jetzt ein mega schönes, langes, ausführliches, heiliges Gebet sprichst. Weil wir brauchen jetzt nicht unsere Worte, sondern wir brauchen Gott. Gib ihm die Zeit, lass ihn wirken. Vielleicht kommt dir in diesem Moment ein Gedanke oder irgendein Eindruck. Dann behalte ihn noch einen Moment für dich. Frag deinen himmlischen Vater, ob er von ihm ist. Und gebe ihm einfach zuerst die Zeit. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass es gut ist, dann könnt ihr die Eindrücke noch austauschen miteinander. Sag aber nicht, Gott spricht, bla 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 bla. Sondern sag einfach, hey, schau, ich hatte diesen Gedanken gehabt, ich hoffe, es ist hilfreich für dich. Und wenn du das so machst, auch bei jemandem auf der Straße, dann wenn es von Gott ist, dann wird seine Wirkung entfalten. Und wenn es nicht von Gott ist, dann kannst du ruhig schlafen, weil du hast niemanden manipuliert. Gut, nehmt euch die Zeit. Band macht ein bisschen Musik hinten dran. Irgendwann fangen sie dann vielleicht an mit dem Worship. Wenn du merkst, für dich willst du noch ein bisschen bleiben, da bei Gott, dann ist okay. Wenn du einstimmen willst in Worship, dann kannst du das machen.